herzlich willkommen zum Podcast Richtig Gutes Zeug aus den Kapuziner in Ravensburg. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit der Zukunft, mit dem Positiven, mit dem, was wir selbst verändern und beeinflussen können. Mein Name ist Fabian Bingenheimer, ich bin ehrenamtlicher Vorstand im Kapuziner und hauptberuflich Innovationsmanager. Am 8. März 2026 wird der Landtag in Baden-Württemberg neu gewählt. Darum spreche ich mit Menschen, die im Wahlkreis Ravensburg-Tettenang direkt für den Landtag kandidieren. Mich interessiert, wer die Menschen auf dem Wahlplakat sind, welche Visionen sie für unsere Zukünfte haben und was sie konkret tun, um ihre Zukünfte wahrscheinlicher werden zu lassen. Meine heutige Gästin ist Anja Wiedenmann. Hallo Anja, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir springen direkt ins kalte Wasser rein und ich habe so eine Frage. Stell dir vor, am Samstag habe ich auf dem Markt einen Stand gesehen und ich glaube, da gab es auch einen von der FDP in Ravensburg, der war so direkt neben dem von der SPD. Und ich war nur kurz Brötchen holen morgens, dann bin ich vorbeigelaufen. Und dann stehst du vielleicht im Laufe des Tages dann auch an diesem Stand. Ich war dann nur ganz früh morgens da. Und da kommen ja ganz viele Menschen von dir. Du sprichst, gehe ich jetzt mal von aus, in diesem Wahlkampfkontext, in unterschiedlichsten Menschen und auch immer öfter. Was wünschst du dir, dass die Menschen dich öfter fragen?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage erst einmal. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass sie mich häufiger zu konkreten bildungspolitischen Zielen quasi fragen. Tatsächlich, es geht ganz viel auch um andere Themen und auch viele Sachen, wo so ein bisschen dieses Thema so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und eigentlich geht aber dieses Thema Bildung uns eigentlich alle an, von quasi Kita bis also Bildung im Alter. Genau, das ist leider immer noch zu wenig das Thema, auch bei diesem Landtagswahlkampf, habe ich das Gefühl.
Okay, und was wäre das dann für eine konkrete Frage?
Wie könnten wir die Bildung quasi so wirklich so gestalten, dass jeder vorankommen kann in diesem Land? Also wirklich dieses Thema von Chancengerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit, was wir leider immer noch nicht in Baden-Württemberg oder auch gar nicht in Deutschland haben. Und was im Endeffekt wirklich so die Grundlage eigentlich in dieser Gesellschaft sein sollte, damit wirklich jeder vorankommen kann.
Und dann wäre jetzt die Person an deinen Stand gekommen und hätte dich das gefragt, was wäre deine Antwort darauf?
Ich glaube, wir müssen echte Chancen quasi schaffen. Also ich glaube, wir brauchen wirklich ein Bildungssystem, was so modern ist und was Kapazitäten auch hat, sich mit Kindern und Jugendlichen konkret zu beschäftigen. Also ich war selber Bildungsmentorin einige Jahre lang während meines Studiums und habe damit sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet. Und was man da vor allem merkt, ist, dass es nicht daran fehlt, dass diese Kinder nicht motiviert sind, sondern es fehlt an so einer Hand, die man ihnen reicht, um sie quasi zu führen. Und gleichzeitig ist es quasi so, dass in den Schulen die Lehrer zu wenig Kapazitäten haben, diese Rolle zu übernehmen, weil die betreut sind mit Sachen wie Psychologe sein, weil es keine Schulpsychologe gibt. Sie sind mit Verwaltungssachen betreut, damit, dass sie IT noch machen müssen, weil es jetzt Tablets gibt und es keine digitalen Hausmeister gibt. Und man müsste diese Kapazitäten quasi schaffen, damit man wirklich gerade die, wo es am schwersten haben, wirklich ernsthaft unterstützen kann, die von zu Hause keine Unterstützung bekommen, dass man denen die Hand reicht. Und ich glaube, das sollte auch mitunter eines der wichtigsten Themen sein, über was man wirklich ernsthaft reden müsste. Wie schaffen wir es, denen die Hand zu reichen, die es brauchen?
Mhm. Und wie schaffen wir es, denen eine Hand zu reichen?
Also ich glaube, wir brauchen ein vielfältiges Bildungssystem. Nicht so die eine Schule für alle, sondern die richtige Schule für jeden. Dafür braucht es zum Beispiel Gestaltungsräume für Schulen, dass sie eben auch mehr organisatorische und finanzielle Möglichkeiten haben, sich individuell zu entwickeln. Und so, dass es wirklich verschiedene Schulen gibt, dass sie auch Möglichkeiten haben, eben sich zum Beispiel auszuprägen in eine bestimmte Richtung. Auch wichtige Themen sind natürlich solche Sachen, dass der Unterricht moderner wird. Also wenn man immer noch irgendwelche Goethe-Gedichte im Deutschunterricht zum 15. Mal interpretiert, dann ist das einfach so in der heutigen Zeit vielleicht ein bisschen zu wenig. Da muss man vielleicht auch überlegen, was ist wichtig in der heutigen Gesellschaft. Das zählt zum Beispiel sowas wie Medienbildung, Demokratiebildung, auch wie diskutiere ich wieder richtig? Wir haben auch völlig verlernt, als Gesellschaft zu diskutieren. Das sind lauter so Aspekte, die quasi leider in der aktuellen Bildungspolitik zu kurz kommen und gleichzeitig eigentlich total großen Einfluss auf das Leben von diesen Kindern langfristig auch nehmen.
Wo bist du denn zur Schule gegangen?
Auf St. Konrad in Ravensburg.
Das heißt, du bist hier aufgewachsen?
Genau, ich bin geboren in Ravensburg und in Schlier aufgewachsen.
Okay. Und wenn du an deine Kindheit und vielleicht auch an deine Jugend in der Region irgendwie zurückdenkst. Welche Erfahrungen hatten dich bis heute politisch geprägt?
Ich glaube, was mich am meisten politisch geprägt hat, ist, dass als ich zur Schule gegangen bin, glaube ich, war diese ganze Stadt noch so ein bisschen anders. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich glaube, dass...
Wann war das denn, um das einordnen zu können zeitlich?
Sagen wir zeitlich so 2000, also ich rede jetzt von 2014, 14,
okay,
15.
Okay, also vor
so.
Ungefähr 10 Jahren.
Genau. Ich glaube, damals waren wir als Gesellschaft noch deutlich weniger offen, als wir es heute sind. Und was mich, glaube ich, vor allem geprägt hat, dass ich so als queere Jugendliche hier im Kreis quasi aufgewachsen bin und es damals tatsächlich recht tough war. Also es gab damals quasi keine richtigen Netzwerke oder generell, das nicht so bekannt war. Es gab generell auf dem Land auch wirklich kein gutes Internet. Wir hatten kein Internet. Das hieß, man konnte sich auch nicht online quasi connecten. Und das hat mich schon stark geprägt, wo ich gemerkt habe, so es braucht eine wirklich freiheitliche, liberale Gesellschaft, in der jeder quasi akzeptiert wird und in dem auch sowas quasi geprägt wird. Und das hat sich zum Glück inzwischen gewandelt. Wir haben einen CSD in Ravensburg, wir haben Projekte wie hier quasi vor Ort. Und das ist gut. Das hat mich sehr politisch geprägt.
Und das halt auch praktisch nach, diese Prägung? Oder nee, andersrum gefragt, gab es so einen ganz konkreten Moment, an dem du das irgendwie festmachen kannst? So eine politische Prägung oder vielleicht auch Entscheidung für dich? Oder?
Ich würde tatsächlich nicht sagen, dass es ein konkreter Moment ist. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen das Gefühl. Ich glaube, dass viele, die während dieser gleichen Zeit auch hier quasi aufgewachsen sind, das vielleicht ähnlich erlebt haben. Also, dass es, dass diese Akzeptanz einfach noch nicht so richtig da war und es immer so ein bisschen mitgeschwungen hat und das Gefühl, das vermittelt wurde leider.
Okay. Du hast den Begriff gerade schon verwendet. Ich hätte sonst erst später danach gefragt. Was heißt denn liberal für dich?
Liberal heißt für mich quasi so die größte Freiheit für jeden, sowohl in seinem Leben als auch quasi in, also sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich. Das heißt, was ich gerade schon gesagt habe, gesellschaftlich, dass jeder sein Leben so leben kann, wie er möchte, egal welche Hautfarbe, Religion, Sexualität, Geschlecht und Co. er hat. Und auf der anderen Seite eben aber auch dieses Thema, und das ist für mich komplett verknüpft, dass auch wirtschaftliche Freiheit herrscht, bedeutet, dass Menschen auch selbstständig was aufbauen können und auch Gestaltungsmöglichkeiten bekommen und man nicht sie durch den Staat so viel reglementiert, dass sie das am Ende des Tages gar keine Lust mehr drauf haben, sondern man muss auch Lust darauf haben können.
Okay, und wenn du jetzt abwägen müsstest, was wäre dir wichtiger, die Freiheit des Einzelnen oder die Verantwortung für die Gemeinschaft?
Ich glaube, das ist keine Abwägungsgeschichte dahingehend, weil ich glaube, die Freiheit des Einzelnen geht immer bis dahin, wo es die Freiheit des Nächsten beschränkt. Sondern es ist quasi wirklich, man muss immer seine eigene Freiheit, kann nie über die Grenzen der anderen Freiheit hinweggehen. Und da, wo es Überschlappungen gibt, muss man darüber diskutieren, wie man das möglichst gut hinbekommt, damit das nicht zu Schwierigkeiten führt.
Hast du ein Beispiel, wo du das beides mal ausbalancieren musstest?
Fällt mir konkret jetzt gerade nichts ein, wo
ja,
ich
jetzt... Ja gut, es ist ja auch eine total theoretische Frage. Ist,
bestimmt, wenn ich länger drüber nachdenken würde, würde mir was einfallen. Bestimmt heute Abend, wenn ich im Bett liege, denke ich mir so, ah, stimmt, das hätte ich jetzt sagen können.
Dann kannst du es ja später vielleicht unter den Instagram-Post von uns schreiben oder so.
Genau. Fortsetzung folgt.
Ja, genau. Wir waren ja gerade bei deiner Kindheit und sind nur so kurz abgebogen. Mich interessiert jetzt ja hier in diesem Podcast zur Landtagswahl auch, wer steckt denn so hinter diesem Wahlplakat? Welche Person ist es da, die wir alle beim Auto- und Fahrradfahren und Laufen und so irgendwie auf diesen ganzen Plakaten sehen? Deine auch irgendwie, da hätte ich fast einen Unfall gebaut, umgedrehten Plakate irgendwie, habe ich gedacht, das ist falsch rum hingestellt. Ah nee, die Schrift ist ja richtig rum. Irgendwo auf dem Acker stand so ein Plakat von dir. Und gerade auch auf diesem Acker habe ich mich so gefragt, in welcher Familie bist du aufgewachsen? Was hast du so für Haltung von zu Hause mitbekommen?
Ich bin in Schlier quasi aufgewachsen und was mich vor allem geprägt hat, ist mein Großvater, der war Schreiner. Zu dem Zeitpunkt, als ich ein Kind war, war er aber schon in Rente und ich habe ganz, ganz viel Zeit mit ihm in der Schreinerwerkstatt tatsächlich verbracht, wo wir immer quasi ganz viel gebaut haben. Er hat ehrenamtlich ganz viel gemacht, unter anderem ein Theater, Regie geleitet, das Bühnenbild gebaut, das Skript umgeschrieben auf Schwäbisch, war ein Schwäbisch-Mundarttheater. Und da habe da quasi immer ganz viel mitgeholfen, das zu bauen. Und das hat mich ganz stark geprägt, diese Verbindung. Also er hat ehrenamtlich einen großen Turnverein geleitet, hat auch immer ganz viel für die Gesellschaft getan, hat Bänke gebaut für die Gemeinde, war auch Ehrenbürger unserer Gemeinde. Und mich hat das ganz stark geprägt, dieser Gedanke von, dass man etwas an die Gesellschaft zurückgibt und dass man wirklich auch was macht. Und das prägt mich auch bis heute.
Okay. Und wie lebst du heute? Also, bist du zur Miete? Hast du ein Haus? Wohnst du in der WG? Keine Ahnung. Also ich zum Beispiel wohne jetzt hier in der Ravensburg, in der Altstadt, zur Miete. Und in meinem Umfeld gibt es einen arabischen Supermarkt. Und so bei uns in der Straße ist manchmal so ein bisschen dunkel. Und da erlebt man nachts manchmal so spannende Sachen. Das ist natürlich in so einer Innenstadt auch irgendwie normal. Ja.
Nee, ich lebe in Schlier quasi in so einer... So einem kleinen Teilort, total ländlich, mit ein paar Wälder und Wiesen nebendran. Dementsprechend recht unspektakulär, wenig Gefahr zum Glück. Das haben jetzt in Schlier nicht ganz so viel. Genau.
Größte Gefahr dann vielleicht, dass man selber irgendwie nachts ein Tier auf der Straße umfährt.
Das ist tatsächlich eher eine größere Gefahr.
Was möchtest du denn, dass Menschen nach einem Gespräch mit dir über dich sagen? Also nicht über die FDP, sondern über dich.
Oh, das ist eine gute Frage. Generell sehr viele gute Fragen. Ich würde sagen, was mich immer sehr berührt hat, auch in den letzten Tagen, war, ich war bei verschiedenen Gesprächen, auch Podiumsdiskussionen. Und ehrlich gesagt, es ist immer toll von Leuten, von Anhängern der FDP oder von die zumindest das ähnlich sehen, zu hören, dass man was toll gesagt hat oder gemacht hat. Aber was mich viel mehr berührt hat, war auch, dass ich zum Teil auch von Leuten, die gesagt haben, sie würden an sich nicht die FDP wählen, mir aber quasi auch gesagt hatten, sie finden das, was ich zum Beispiel gesagt habe, gut oder dass ich das gut vermittelt hätte. Und das hat mich tatsächlich auch, hat mich sehr gefreut, sowas.
Woran machst du das fest, dass ein Gespräch gelungen war?
Ich glaube, ein gelungenes Gespräch ist generell, wenn ein guter Austausch zustande kommt und beide Seiten etwas aus dem Gespräch mitnehmen konnten. Also wenn man generell einfach so auf beiden Seiten vielleicht etwas Neues erfahren würde und was man dann quasi auch in den Alltag mitnimmt oder irgendwie auch weitere Gespräche mitnimmt, ich glaube, dann ist es ein erfolgreiches Gespräch.
Jetzt vielleicht so eine ganz offene Frage. Was reizt dich?
An der Politik? Okay. mich reizt der Gedanke, generell etwas verändern zu können und auch was in dieser Welt bewegen zu können. Und ich glaube ganz klar, man kann sich nicht immer ausruhen, sondern man muss wirklich auch diesen Willen haben, anzupacken und wirklich was zu verändern. Man kann sich nicht immer nur beschweren und das reizt mich so.
Was war das Letzte, was du konkret angepackt und verändert hast?
Innerhalb der... Okay.
Das, was du teilen magst.
Das ist immer sehr...
Das, was dir wichtig ist. Also.
Oh Gott. Das ist immer sehr so voll im Eins ins Andere. Ich glaube, was ich bis heute, also es sind verschiedene Sachen. Ich habe in den letzten Zeit und auch in den letzten Jahren immer wieder zum Beispiel Anträge geschrieben, die mir sehr am Herzen gelegen haben, zum Thema zum Beispiel Kidfluencer, dass man da nicht einfach Eltern mit ihren Kindern machen lassen können sollte, was sie wollen. Auch zum Thema defensive Architektur habe ich was gemacht, viel gemacht, quasi auch mich dafür eingesetzt, einen Antrag geschrieben. Auch das Thema, ich habe während meiner Studienzeit eine queere ständische Gruppe gegründet und mich da auch quasi mit beschäftigt, Menschen zu unterstützen, die erstmalig sich mit dem Thema auseinandersetzen mussten. Wir hatten auch viele internationale Studenten. Das sind solche Themen, die mich sehr beschäftigt haben, wo ich mich eingesetzt habe und engagiert habe. CSD-Vorbereitungen mit organisiert. Ich habe Demos organisiert, die letzten Jahre auch für die Jungliberalen. Protestaktionen zum Beispiel gegen die WM in Katar vor der katarischen Botschaft, eine große Aktion. Das sind so die verschiedenen Sachen, so querbeet, was so, genau, was passiert ist.
Da vielleicht eine kleine Anschlussfrage, weil du gerade zwei Begriffe genannt hast, die mir jetzt gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Ich glaube, der eine war Kidfluencer.
Ja.
Und der zweite war Passive Architektur.
Defensive Architektur.
Ah, okay, defensive Architektur, okay.
Ja.
Verstehe ich beides nicht so ganz.
Also Kidfluencer, damit werden diese Kinder bezeichnet, die deren Eltern die quasi auf Social Media promoten, um damit quasi Kapital draus zu schlagen. Und das ist, ehrlich gesagt, ein ziemliches Unding, weil das oftmals so abläuft, dass die Eltern sie eben so als Einnahmequellen missbrauchen, muss man leider wirklich sagen. Und das vom Staat fast nicht reguliert ist in Deutschland. In Frankreich gibt es da bessere Regularien dafür. Und im Endeffekt ist es eigentlich eine moderne Form von Kinderarbeit und sowas geht nicht. Und das muss stärker reglementiert werden, weil Kinder müssen geschützt werden, auch im Zweifelsfall von den eigenen Eltern, wenn sie eben solche Sachen machen. Und das andere ist defensive Architektur. Damit bezeichnet man, wenn die Architektur, also wie zum Beispiel Bänke, so gestaltet sind, dass obdachlose Menschen nicht auf diesen Bänken liegen können, weil eine Unterbrechung auf der Bank ist. Oder man bezeichnet zum Beispiel auch, dass Städte zum Teil spitze Steine unter Brücken werfen, damit Obdachlose sich dort nicht hinlegen können. Und ich finde, das ist auch genauso ein Unding. Im Endeffekt muss mehr die Obdachlosenhilfe gestärkt werden und nicht Geld darin investiert werden, neue Bänke anzuschaffen, die Menschen vertreiben müssen. Vor allem, weil es traurigerweise im Zweifelsfall immer bedeutet, dass dieser Mensch dann vielleicht auf dem Boden schläft und dann im Winter erfriert. Das geht gar nicht. Und ja.
Ah, okay. Da habe ich zwei neue Sachen gelernt. Auf jeden Fall. Was sind das Letzte, was du neu gelernt hast?
Das sind richtig happige Fragen, ja.
Ach so, ja, keine Ahnung. Ich versuche die Person hinter dem Wahlplakat.
Nein, absolut, ich verstehe das.
Kennenzulernen.
Ich glaube, was ich immer ganz viel gelernt habe, ist, ich hab einen guten Freund und der ist sehr quasi in diesem Thema Rentenpolitik drin. Und der hat mir vor kurzem mal einen sehr langen Vortrag darüber gehalten, warum das nicht funktioniert, was die Zahlen sind, was ich ändern müsste. So ganz strukturell, so ein ganz krasser Abbruch. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, ja.
Aha, okay. Kannst du es irgendwie kurz zusammenfassen? Weil
also die kurze Zusammenfassung ist, unser Rentensystem funktioniert nicht.
Okay, und gerade, okay, du bist jetzt 10 Jahre jünger als ich, aber trotzdem, okay, wir haben so ein Problem, perspektivisch. Ja. Vor allem jetzt auch wir beide persönlich.
Ja, tatsächlich. Also perspektivisch gesehen werden wir leider aus dem Rententopfstand heute nichts mehr bekommen. Das bedeutet, die meisten müssen eben privat,
also wenig, also nichts. Weiß ich nicht, ob das wirklich null wird.
Also ja, ich habe leider nicht mehr so viel Optimismus.
Okay, warum?
Weil die Zahlen nicht dafür sprechen. Die Zahlen sprechen gerade eher leider wirklich dafür, dass eigentlich fast quasi nichts übrig bleibt und dass eigentlich die private Altersvorsorge für junge Menschen das Entscheidende sein wird. Außer wir ändern jetzt das System und das System muss sich ändern, weil wir können halt nicht das vorhandene System quasi immer mehr Geld reinwerfen und so weitermachen, sondern wir brauchen jetzt auch eine Lösung, die für junge Menschen funktioniert.
Also weil es mich jetzt einfach, du sprichst jetzt ja an und darum interessiert es mich jetzt dann auch so direkt. Du sagst, die Zahlen sprechen nicht dafür. Welche Zahlen denn? Kannst du da irgendwie eine Ebene tiefer reingehen oder?
Also konkret die Hochrechnung, wenn wir uns quasi anschauen, wie der demografische Wandel sich in den nächsten Jahren entwickelt, wie viele Menschen in Rente gehen, wie viele Menschen nachkommen werden. Wenn man das quasi gegenrechnet, dann sieht man schon sehr klar, dass wenn wirklich so meine Generation jetzt, also mit 20-Jährigen in Rente geht, wird, also dann reden wir von so wenig, dass es im Endeffekt eigentlich fast nichtig ist.
Also in 40, 45 Jahren?
Ja, genau. Okay. Deswegen ist es halt gerade für junge Menschen extrem schwierig. Und dementsprechend wäre es auch, also dieser Kumpel, den ich da quasi habe, der ist ja wirklich so hinterher und sagt, das ist eigentlich das Thema, mit dem sich die Jugend beschäftigen müsste. Und er versteht nicht, warum junge Menschen nicht mehr auf die Barrikaden gehen, da wirklich auch sagen, da muss sich was ändern, weil sie es am Ende des Endeffekt ausbaden, was leider jetzt aktuell passiert.
Tatsächlich höre ich das auch oft im Freundes- und Bekanntenkreis. Ja, ich kann deiner Einschätzung da irgendwie folgen. Vielleicht noch mal eins gerade zurück, das habe ich vergessen nachzufragen, wo ich es mir aufgeschrieben hatte. Du hast gesagt, du hast Anträge geschrieben. Wo hast du die denn geschrieben?
zum einen quasi bei den Julis, also den Jungliberalen, da kann man quasi einfach, wie bei den meisten Jugendorganisationen, eben sich Gedanken machen, was wäre etwas, was ich ändern müsste. Und dann kann man das quasi immer zuerst meistens auf Landesebene einreichen und dann ist es meistens so, dass der Landesverband das auf Bundesebene einreicht. Und so kann so etwas quasi in die Bundesbeschlusslage übergehen.
was dann im Endeffekt dann auch aktiv vertreten wird nach außen und das Gleiche eben auch innerhalb der Partei. Das ist in den meisten Parteistrukturen ähnlich und genau. So kann man quasi aktiv auf das einwirken, für was eine Partei steht.
Ah, okay. Okay, das heißt, es baut sich tatsächlich, ich sag mal so, pyramidenmäßig
von der Basis auf, genau.
Von der Basis auf, dass man Anträge zu Themen schreibt, die ausformuliert, die dann vielleicht rumdiskutiert, erstmal im Kreis, mit denen man das halt schreibt.
Genau.
Und dann geht das über einen Landesverband bis in den Bundesverband und dann kommt sowas zum Beispiel in ein Parteiprogramm rein.
Genau.
Und wahrscheinlich funktioniert das dann auch gleich für zum Beispiel jetzt die Landespolitik.
Auf die Weise wurde zum Beispiel die Marihuana-Legalisierung durchgesetzt. Die war quasi ursprünglich bei uns bei den Julis quasi. Dann quasi ging sie von der Landesebene in die Bundesebene und dann quasi wirklich in die FDP bei einem Bundesparteitag und von dort an aus dann quasi in das Bundestagswahlprogramm und von dort aus dann quasi tatsächlich in die richtige Umsetzung, als es dann quasi im Bundestag eben auch dann der Fall war.
Genau. Okay.
Was aber auch heißt, dass man als junger Mensch wirklich auch was bewegen kann, wenn man sich engagiert und der sich da aktiv einbringt.
Jetzt gehe ich mal davon aus, du wirst für so einen Antrag schrieb nicht vergütet.
Nein.
Für was wirst du denn vergütet? Also, was arbeitest du?
ich mache gerade meine Promotion im Bereich der politischen Kommunikation und ich habe ein Stipendium von der Stiftung Deutsche Wirtschaft.
Okay. Was ist das für eine Stiftung?
Das ist eine Stiftung, die logischerweise der Wirtschaft nahesteht. Aber im Endeffekt ähnlich der anderen Stiftungen, die wir sonst auch haben, auch vom Staat gefördert wird, eben beides quasi ein bisschen. Das ist ganz cool, darüber bekommt man auch, man kann eben jetzt nicht nur das Stiftungsgeld, das ist natürlich schön, aber was eigentlich auch richtig toll ist, ist diese Möglichkeiten, Einblicke zu bekommen. Man bekommt viele Möglichkeiten, zum Beispiel Unternehmen kennenzulernen. Ich hatte mir BASF konkret angeschaut, ich hatte mir auch Trumpf angeschaut, wirklich mal so reinzugehen durch die heiligen Tore, wo man vielleicht sonst nie reinkommt. Das ist eigentlich ganz, ganz schön.
Okay, und was ist dann genau dein Promotionsthema?
Ich beschäftige mich mit Erwartungshaltungen in der Politik an verschiedene soziale Gruppen, um quasi zu schauen, ob wir an Vertreter verschiedener sozialer Gruppen unterschiedliche Erwartungshaltungen haben, vor dem Hintergrund, dass wir aktuell innerhalb der Politik ja nicht so viel Diversität haben, was unsere Vertreterinnen und Vertreter angeht. Um quasi zu schauen, ob vielleicht innerhalb der Erwartungshaltung unterschiedliche sind und auf diese Weise das Ganze im Vorfeld quasi geprägt wird.
Okay. Was ist ein, also vielleicht hast du die Zahl jetzt, aber mir fällt so eine konkrete Frage dazu ein. Was ist die Gruppe von Menschen, die am meisten in der Politik vertreten sind?
Generell, also es kommt jetzt darauf an, welche Gruppen, es gibt ja verschiedene soziale Gruppen, aber tendenziell natürlich Männer sind übermäßig vertreten, das wissen wir, glaube ich, alle. Akademiker sind übermäßig vertreten, das ist ganz extrem, wie wenig Menschen mit beruflicher Ausbildung leider in der Politik sind. Das merkt man leider auch dahingehend, dass manchmal Entscheidungen getroffen werden, die nicht so ganz mitdenken. Wer generell auch extrem viel vertreten sind Juristen, die haben sehr überproportionalen Teil. Ich glaube, wir reden von ungefähr fast jeder Vierte oder Fünfte ist Jurist im Bundestag. Also von den Berufsgruppen jetzt her gesehen. Genau, das sind so die top-vertretenden Menschen. Und es gibt eben verschiedene Blickwinkel, wie man Demokratie und vor allem Repräsentation sehen kann. Und eben dieser Blick als auf die deskriptive Repräsentation geht davon aus, dass ein vielfältiges Parlament eben eine bessere Repräsentation ist. Und auf Basis dessen schaue ich mir quasi halt im Endeffekt an, ob vielleicht, wenn die Erwartungshaltung die gleichen wären, wir generell vielleicht eine vielfältigere Politik hätten.
Okay, hast du da schon konkrete Ansatzpunkte irgendwie in deiner Forschung finden können, wie man das vielleicht dann bearbeiten könnte? Oder ist es vielleicht auch gar nicht Teil deiner Forschung?
Also es ist quasi aktuell so, ich habe ja erst im Herbst angefangen.
Ach so.
Dementsprechend bin ich jetzt noch nicht ganz so weit. Aber ich werde das natürlich nachreichen, dann in 3 Jahren.
Okay, ob du dann den alten Instagram-Post nochmal findest, weiß ich gar nicht. Aber ja, okay.
Das ist der zweite Kommentar dann.
Okay, das hatte ich jetzt natürlich nicht auf dem Schirm, dass du jetzt gerade erst angefangen hast. Und was hast du dann so davor alles gemacht? Wir waren jetzt ja so in diesem zeitlichen Verlauf irgendwie bei St. Konrad und jetzt sind wir ganz oft abgebogen irgendwo. auch mal wieder zurück zu deinem Großvater und dann jetzt wieder, was hast du sonst noch beruflich so gemacht?
Genau, also ich habe nach der Schule habe ich dann erstmal Ferienjobs gemacht bei der Post und Industrie, Dann hatte ich quasi Kommunikationswissenschaft studiert an der Uni Hohenheim, habe nebenher bei der Stuttgarter Zeitung gearbeitet, um das zu finanzieren. Habe dann ein Praktikum gemacht im Europäischen Parlament in Brüssel. Habe dann ein Praktikum gemacht bei Mercedes-Benz, um da ein bisschen Einblicke zu kriegen. Dann bin ich voll beruflich nach Brüssel gegangen und nach Straßburg quasi gependelt. Habe da im EU-Parlament gearbeitet für einen Abgeordneten. Bin dann nach Berlin gezogen, habe dann meinen Master in medienpolitische Kommunikation gemacht und nebenher im Bundestag gearbeitet. Bin dann aber quasi schon ein bisschen früher wieder runtergekommen, habe es dann mit digital noch fertig gemacht. Genau, ich glaube, das waren so die letzten Jahre so, also generell so vom Lebenslauf her.
Werbung! Diese Folge wird unterstützt von der WGV-Versicherung und das passt richtig gut zu dem, worüber wir hier bei richtig gutes Zeugs sprechen. Denn bei uns geht es um Menschen, die Ideen haben, die sich engagieren und die gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Und genau dafür braucht es oft nicht nur Motivation, sondern auch Rückhalt und Partner, die sagen, wir tragen das mit. Die WGV steht für dieses Prinzip von Gegenseitigkeit und Solidarität. Zusammenhalten, vorsorgen, Verantwortung übernehmen. Und deshalb ist es auch so schön, dass sie Projekte wie das Lichterfest Ravensburg unterstützt. Weil am Ende genau daraus etwas entsteht, das die ganze Stadt zum Leuchten bringt. Danke, WGV. Werbung Ende!
Wie gehst denn du mit Gegenwind um? Online oder am Wahlkampfstand oder so?
Also generell, man muss andere Meinungen akzeptieren können. Ich glaube generell, unsere Gesellschaft hat verlernt, eine echte Debattenkultur zu haben, an der man sich inhaltlich streitet, aber nicht persönlich gegenseitig beleidigt. Und wenn jemand inhaltliche Kritik hört, dann höre ich mir die an. Ich argumentiere dann gerne mit meinen Punkten, dann kann die Person auch quasi ergänzen. Und ich glaube auch, wenn man diese Debattenkultur weiterführt, dann kommt man langfristig zu den besten Lösungen. Und ich glaube, dass unsere Politik da wieder näher hinkommen müsste, zum einen. Konkret ist auf den Stand bezogen jetzt wieder. Ich glaube, auf der anderen Seite, wenn jemand natürlich beleidigend wird, auch im Netz oder so, ich finde, das geht gar nicht. Also man muss die Meinung anderer Menschen respektieren können und das ist nicht, also so funktioniert Demokratie im Endeffekt nicht.
Und was denkst du, warum werden Leute beleidigend?
Ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe. Also ich glaube zum einen, wenn Menschen sich nicht gesehen fühlen, werden sie emotionaler, dass sie quasi dann ihre Emotionalität auch in ihrer Ausdrucksweise ausleben, was dann eben im Endeffekt auch zu Beleidigungen vielleicht zum Teil führt. Und Sozialisation natürlich auch, wenn natürlich von zu Hause gesagt wird, wenn du so einen triffst, dann darfst du das sagen. Das sind, glaube ich, ganz viele verschiedene Punkte, die da quasi reinspielen, dass man dazu neigt, das zu tun. Aber ich glaube, da ist auch die Bildung gefragt, wirklich, dass man in den Schulen auch zeigt, das ist nicht okay, sondern wir müssen wieder anfangen, Probleme auszudiskutieren und nicht auf diese persönliche Ebene zu gehen.
Also ich stelle jetzt mal so eine Hypothese auf, dass man im Netz ja schon einfach Hass und Hetze irgendwie ausgeliefert ist. Und ehrlicherweise frage ich mich ganz oft, wie ich damit umgehe. Also aktuell ist meine Strategie, einfach nichts mehr zu konsumieren im Internet, auf sozialen Medien, weil ich halte es einfach nicht aus. Was zum Beispiel hier für unseren Verein, fürs Kapuziner bedeutet, dass es andere Leute machen müssen. Ja? Weil mich macht das wahnsinnig. Ich habe aber auch keine Antwort darauf. Hast du eine Antwort darauf? Was machst denn du konkret?
Ich glaube auf jeden Fall, dass es, also ich verstehe das absolut. Ich finde, man ärgert sich ja dann trotzdem so ein bisschen drüber. Also wenn dann irgendwas geschrieben wird und man sich denkt, das war jetzt ein bisschen unnötig. Aber ich versuche schon immer dann auf die Kommentare auch zu antworten und ich neige auch dazu, wirklich dann auch darauf hinzuweisen, dass ich sage, quasi, dass diese Ausdrucksweise nicht okay ist, dass wir gerne quasi inhaltlich weiter diskutieren können, aber das halt so nichts bringt das. Aber wie gesagt, aber
es juckt doch niemanden.
Ja, aber ich glaube auch auf der anderen Seite nicht, dass man die Leute wirklich im Internet quasi umstimmen könnte, ihr Verhalten zu ändern. Ich glaube, da hast du an anderer Stelle quasi etwas gefragt.
Ja, das ist wohl richtig. Und an welcher Stelle wäre das dann? Also du hast schon gesagt, Bildung. Jetzt gibt es aber schon viele Menschen, die zumindest mal ihre kindlich-jugendliche Bildung abgeschlossen haben. Ich suche einfach nur nach einem Ansatzpunkt.
Fair. Ich glaube aber, ja, also im Endeffekt klar, also es ist generell immer schwierig, wenn Leute die Sozialisation abgeschlossen haben und dann noch die Schulbildung abgeschlossen haben, dann ist es sehr schwer, die das Verhalten von Menschen noch zu ändern. Aber dementsprechend, ich glaube, da muss eher wirklich die Perspektive auf die Zukunft sein und zu sagen, wir wollen uns als Gesellschaft weiterentwickeln. Und selbst wenn es heute so Menschen gibt, dann müssen wir quasi diese Menschen auf ihr Fehlverhalten hinweisen, um bestenfalls darauf hinzuwirken, dass sie langfristig ihr Verhalten noch ändern, um auch quasi auch ihnen das Gefühl zu vermitteln, zu sagen, ihr dürft gerne quasi eure Meinung kundtun und wir können da inhaltlich drüber diskutieren, aber wer beleidigend wird, dem wird auch nicht mehr zugehört. Und ich glaube, das ist generell die Perspektive.
Eine Anschlussfrage, aber ein bisschen aus einer anderen Richtung. Was tust denn du, damit Menschen dir vertrauen können, auch wenn sie nicht deiner Meinung sind?
Ich glaube, generell ist es wichtig, auch auf die Punkte einzugehen, die ein anderer in eine Diskussion reinwirft und nicht nur quasi drüber zu reden und von etwas völlig anderem zu reden, sondern sich anzuhören, was ist denn das Problem der Person konkret? Also warum ist sie zum Beispiel wütend? Und dann aber quasi auch zu zeigen, dass man die Probleme an sich versteht. Und das ist ja auch meistens der Fall. Es ist ja meistens nicht das Problem, dass man nicht versteht, weshalb die Person wütend ist, sondern man hat vielleicht eine andere Lösung für das Problem oder man sieht vielleicht also die Auslegung von dem ein bisschen anders. Aber ich glaube, man muss vielleicht erstmal auf den gleichen Grundstand kommen, zu sagen, wir haben die gleiche Sicht auf das Problem. Und wenn sich unsere Lösungswege unterscheiden, müssen wir darüber diskutieren.
Okay. Ja, jetzt bist du dann in Diskussionen mit Leuten drin. Du musst abwägen, inwieweit gehst du auf die Punkte von den Leuten ein oder vielleicht auch nicht. Ich renne manchmal vielleicht davor weg, weil ich es nicht aushalte. Aber was würdest du denn für eine rote Linie nie überschreiten im politischen Sinne? Was würdest denn du politisch nie tun, selbst wenn es dir Stimmen bringt?
Oh Gott, da gibt es viele Sachen, die ich nie tun würde. ich würde nie Sachen quasi öffentlich dafür einstehen, die ich nicht wirklich so sehe, weil ich das ehrlich gesagt für sehr verräterisch halte.
Zum Beispiel, was wäre das prägnanteste Thema?
Also, es ist ja im Endeffekt egal, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagen würde, keine Ahnung, Wir setzen uns jetzt dafür ein, dass alle Menschen mit Migrationshintergrund abgeschoben werden, dann sage ich, nein, das werde ich nicht tun. Dann könnt ihr auf meine Unterstützung nicht mehr zählen. Das aber auch bei anderen Themen. Also generell ist einfach generell dieses Thema auch Menschenrechte. Also es ist für mich absolut die absolut rote Linie, die niemand in der Demokratie überschreiten sollte. Da können wir nicht drüber diskutieren quasi.
Gibt's da so einen Bereich der Versuchung, wo du denkst, naja, wenn ich mich jetzt hierzu äußern könnte oder würde, dann würde mir das schon irgendwie Stimmen einbringen, ich würde davon politisch profitieren. Was wäre da so der größte Bereich und wie schützt du dich vielleicht am Schluss doch auch davor? Der Versuchung zu widerstehen, sagen wir es mal so.
Ich glaube generell am Ende des Tages muss man sich selber noch in den Spiegel anschauen können und man muss mit sich selber im Reinen sein und ich glaube, wenn ich Sachen vertreten würde, für die ich nicht stehen würde, dann wäre ich das nicht mehr, ich denke sehr, sehr viel auch über mein eigenes Verhalten nach, ich glaube, das beschreibt meine Person ganz gut, ich versuche immer, mich sehr stark in andere Menschen hineinzuversetzen und mein Verhalten sehr stark zu reflektieren, also wenn ich etwas gemacht habe, versuche ich auch zu überlegen, war das jetzt das Richtige, was ich gemacht habe? Wie hat das auf andere Menschen gewirkt? Dementsprechend, ich glaube, für mich wäre das eine extrem hohe Belastung, etwas zu tun, für was ich nicht stehe, weil das meinen Kopf dann zum Explodieren bringt, weil ich schon so ein bisschen Overthinking mache. Das heißt, ich würde sehr viel drüber nachdenken, dass das nicht okay war.
Hast du auch geoverthinkt, warum du eigentlich zur FDP gegangen bist?
Tatsächlich nicht so, weil für mich quasi immer klar war, so die Freiheit muss so im Mittelpunkt stehen. Und mir ist es ein unfassbares Anliegen, diese Freiheit zu bewahren. Und für mich es gibt ein gutes Zitat von Johann Gottfried Säume, der mir gesagt hat, die wahre Freiheit ist nichts anderes als Gerechtigkeit. Und das ist für mich sehr stark verbunden, dieses Thema von also eigentlich liberale Gerechtigkeit, wenn es um Menschen- und Bürgerrechte geht, wenn es um Freiheitsrechte geht, wenn es darum geht, um einen Rechtsstaat zu haben, wenn mir Unrecht geschieht, dass mich jemand schützt, dass ich Unterstützung bekomme. Das ist quasi so das, wo ich anstrebe, ja.
Ich bin da jetzt gar nicht so tief drin, aber das hört sich für mich, ich sag mal, als Beobachter und Verfolger der politischen Diskussion so ein bisschen anders an als der liberale Begriff der Lindner-FDP, wenn ich es mal so sagen würde.
Ich glaube, das kann man nicht so differenzieren. Ich glaube, innerhalb der FDP gibt es hier viele verschiedene Blickwinkel. Liberalismus gibt es auch nicht eine Richtung. Das ist schon im Liberalen in sich gegeben, dass einfach jeder sehr individuell ist. Aber die Sachen, für die auch Christian Lindner stand, schließen das meiner Meinung nach nicht aus. Also zum Beispiel mein Recht auf Eigentum ist für mich auch eine Gerechtigkeitsfrage. Also im Endeffekt, wenn wir von Themen sprechen, vielleicht von Enteignung, auch von Wohnungen, dann geht es für mich auch quasi darum, dass es ein Recht auf Eigentum gibt und dass im Endeffekt zum Beispiel auch geschützt werden muss. Also es ist eben nicht nur eine Frage meines persönlichen Lebens, sondern es bezieht sich zum Beispiel auch auf solche Sachen.
Okay. Wie gesagt, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen zu weit weg. Ich habe oft irgendwie einen Konflikt gesehen hatte zwischen starker Betonung von Individualrechten und wenig Fokus auf Gemeinschaftsrechten, sage ich es mal irgendwie so.
Also ich glaube, es gibt, man muss ja fairerweise sagen, es gibt ja von 2017 ein Konzept, was die FDP einstellt.
Das ist natürlich sehr schön, dass ich vorhin hier meiner Gästin gesagt habe, sie soll doch bitte ihr Handy ausmachen, nicht, dass das auf einmal klingelt. Und jetzt klingelt natürlich hier im Kapuziner unser normales Telefon. So, nachdem wir das Telefon jetzt einmal schnell weggeräumt haben und
kann ich noch antworten.
Die kurze Pause konntest du bestimmt zum Nachdenken nochmal verwenden.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir dürfen diese Themen nicht so getrennt sehen, also sowohl die gesellschaftliche als auch die wirtschaftliche Freiheit. Generell, ich habe die letzten Wochen mit ganz vielen Unternehmern auch hier in der Region gesprochen, habe mir wirklich mal die Zeit genommen, auch was sie bedrückt. Und wenn ich mir quasi halt dann anhöre, dass man ihnen halt generell auch nicht mehr vertraut, sondern es wird halt alles muss dokumentiert werden, für alles gibt es ein Blatt, das dokumentiert, dass sie das und das getan haben, weil wir gar nicht mehr das Vertrauen haben, dass sie das Beste für ihre Mitarbeiter grundsätzlich wollen. Oder wenn wir darüber reden, dass eben auch die Abgabenlast immer höher wird und man dadurch auch immer weniger Gestaltungsmöglichkeiten auch für den eigenen Betrieb hat, auch Auswertungsmöglichkeiten, sind das auch schon meiner Meinung nach Freiheitsfragen. Und das eine schließt das andere nicht aus und es muss quasi beides meiner Meinung nach Hand in Hand gehen.
Sind das aber nicht auch so ein bisschen so Allgemeinplätze, die man eigentlich immer und überall so hört? Also da steckt jetzt für mich nicht wahnsinnig viel dahinter. Also ich kann damit jetzt konkret, also da leitet sich jetzt für mich ja nichts draus ab, irgendwie.
Ich verstehe die Frage nicht.
Naja, also du hast jetzt Wirtschaftsunternehmen angesprochen, die sind ja nur ein Teil der Gesellschaft. Und okay, die müssen Sachen dokumentieren und das ist bestimmt immer anstrengend. Und dann gibt es bestimmt Sachen, die sind sinnvoll und die sind nicht sinnvoll.
Aber es geht ja noch um viel mehr. Also wir reden ja nicht nur von irgendwelchen Dokumentationssachen, wir reden auch davon, dass wenn Häuser gebaut werden, dass die Landesbauordnung so umfassend ist, dass man den Leuten nicht mehr zutraut, dass sie selber entscheiden können, ob sie eine Photovoltaikanlage wollen oder nicht, sondern es wird jetzt einfach vorgeschrieben. Dass es einen Schlüssel gibt für Fahrradstellplätze, für Autostellplätze, dass einfach die individuelle Freiheit auch so in dem Bereich immer mehr beschränkt wird. Wenn ich in den Kommunen teilweise neue Wohngebiete ausgewiesen werden, wird vorgeschrieben, welche Wandfarben darf ich benutzen, welche Pflanzen dürfen zum Teil, wie viel Prozent müssen diese Art von Pflanzen ausmachen. Da geht einfach extrem viel Freiheit quasi flöten, wo man halt quasi sich überlegen muss, hat das wirklich so einen großen Mehrwert für die Gesellschaft, wenn man solche Sachen strukturell vorschreibt, oder wäre es nicht besser, wenn Menschen oder auch Unternehmer das selber entscheiden dürften und dadurch auch mehr Möglichkeiten hätten, sich weiterzuentwickeln? Und ich glaube, wenn man nicht immer quasi so stark reguliert wird, sondern auch quasi mehr Freiheit hat, selber nachzudenken und sich selber entwickeln zu können, ohne dass gleich immer jemand sagt, das geht aber nicht wegen XY, dann wären wir auch quasi schon weiter. Und ich sehe das auch quasi gerade in dieser ganzen Startup-Welt. Wir haben durchschnittlich viele Gründungen bei uns leider, weil viele eben sich eingeschränkt fühlen hier oder eben die sich nicht mehr hier so wohlfühlen, weshalb sie quasi oft ihre Startups im Ausland gründen. Und Ich glaube, davon müssen wir wegkommen. Und ich glaube auch, dass Freiheit auch viel mit Wohlstand zu tun hat. Also wenn man kann nur frei sein, wenn es einem gut genug geht, diese Freiheit auch leben zu können. Wenn mein größtes Problem ist, dass die Arbeitslosigkeit steigt, dass ich vielleicht jeden Tag meinen Job verlieren kann, dann wird auch meine sonstige Freiheit in meinem persönlichen Leben eingeschränkt, weil meine Existenz dann quasi das vorrangige Problem ist. Das heißt, ich glaube, diese ganzen Themen spielen ineinander rein. Wir brauchen eine funktionierende Wirtschaft mit Wohlstand, um quasi auf der anderen Seite eben auch ein freies Leben zu ermöglichen, dass die Menschen auch nutzen können und dass das lebenswert ist.
Jetzt hast du so total politikermäßig voll viele Sachen mir irgendwie an den Kopf geworfen und ich habe es nicht geschafft, mich auf meine jeweilige passende Anschlussfrage irgendwie so vorzubereiten, dass ich dir die gut stellen kann. Jetzt hast du eine Solaranlage zum Beispiel auf dem Dach angesprochen. Nehmen wir das mal als ein Beispiel. Du sagst, es ist irgendwie nicht richtig, den Leuten zu sagen, dass sie das tun sollen, dass die Solaranlage da jetzt oben hin muss. Das heißt, du würdest sagen, das Allgemeininteresse nach einer Stromversorgung sollte man so eben nicht regeln. Eine andere Frage, aber gleiches Thema. Wir wären das jetzt, wenn man sagt, na gut, wir müssen jetzt halt hier dringend eine Autobahn über dein Feld bauen. Ah, du willst mir das nicht verkaufen? Ja, Pech gehabt, dann wird das jetzt leider enteignen, dein Feld. Jetzt kriegst du halt nur noch 8 Euro den Quadratmeter. Ich hatte dir mal 13 angeboten, aber du wolltest es halt nicht kaufen. Edge, Badge, weil wir bauen jetzt hier diese Autobahn hin. So, das heißt, wir haben jetzt hier eine ähnliche Abwägung von Allgemeininteressen versus Individualinteressen vom Hauseigentümer, Hauseigentümerin oder dem Bauer, der Bäuerin.
Also erstmal eingehend auf das Thema Solaranlage. Was mich ärgert, ist, dass man es generell einfach vorschreibt. Das bedeutet, auch wenn ich ein neues Haus baue und das Ganze sich an einem Ort befindet, wo es eigentlich die Sonneneinstrahlung aufgrund zum Beispiel einem Berg, der neben dran ist, gar nicht so hoch ist, weshalb das wirtschaftlich keinen Sinn macht, werde ich quasi gezwungen, das zu tun. Und das ist meiner Meinung nach fernab quasi der Realität, weil an den Stellen, wo es sich wirtschaftlich eben auch lohnt, wo die Menschen eben auch einen Profit draus ziehen können, würden sie sowieso eine Solaranlage bauen. Aber dann muss der Staat das nicht regulieren. Und dann muss es im Endeffekt, das ist auch wieder mit Bürokratie im Zweifelsfall verbunden, jetzt in Bezug auf die Straße. Im Zweifelsfall, ich finde das auch nicht rechtens, wenn man quasi sagt, man enteignet das oder man enteignet das von Apfel und ein Ei, weil das ist einfach meiner Meinung nach einfach auch ein Unrechtsstaat.
Sondern wie würde man es denn dann machen?
Naja, es ist ein freier Markt, da muss halt der Preis, der geboten wird, höher sein, sodass eben auch der Landwirt
zustimmt. Aber das hat dann zur Folge, dass zum Beispiel eine wichtige Autobahnverbindung, die seit 30 Jahren geplant ist, einfach nicht gebaut wird, die Wirtschaftsunternehmen richtig abkotzen, weil es einfach, wie jetzt hier zum Beispiel, super verengte Punkte gibt, wo Straßen nicht weitergebaut werden können.
Aber das stimmt ja zum Teil nicht. Also wenn man im Endeffekt die Preise dann quasi auch anpasst und einen lukrativen Preis...
Ja, vielleicht wollen die ja gar nicht wegen Preis nicht verkaufen, sondern weil die wollen diese Autobahn nicht haben.
Ja gut, dann muss halt die Strecke anders geplant werden.
Aber wegen einem Landwirt dann?
Naja, also ich finde Enteignung ist halt... Also es gibt in diesem Land oder beziehungsweise in der EU, in der UN-Menschenrechtscharta ist das Recht auf Eigentum definiert. Das ist ein Menschenrecht, als Menschenrecht definiert. Und ich glaube, wir sollten da nicht... Also wir können nicht jemand quasi enteignen. Wir haben das quasi in der Geschichte unseres Landes erlebt, dass das passiert ist, mehrfach. Und das war immer unrechtens. Und ich glaube, wir sollten gar nicht erst mit solchen Spielchen anfangen, weil Freiheit stirbt zentimeterweise. Und das ist so der erste Schritt, um noch mehr Freiheit quasi zu verlieren.
Okay, das heißt, wir hatten ja vorhin auch einmal so diese Frage miteinander besprochen. Was würdest du stärker gewichten? Die Freiheit des Einzelnen oder die, ich sag mal, Gerechtigkeit für alle. Du hattest vorhin, glaube ich, gesagt, dass man das eigentlich irgendwie gar nicht miteinander abwägen muss oder so. Jetzt würdest du aber eher sagen, naja, am Ende des Tages wäre dir schon die Freiheit des Einzelnen wichtiger. Also in dem Fall die Freiheit des Bauern, über sein Eigentum zu verfügen.
Also aus liberaler Perspektive, wie ich es vorhin gesagt habe, die Freiheit des Einzelnen steht immer im Mittelpunkt im Liberalismus, ist klar. Aha. Aber natürlich auch immer mit den Grenzen der Freiheit des der anderen. Aber in der Abwägungssache ist halt schon klar, die Freiheit des Einzelnen erstmal hier definiert.
Und wie wägt man das dann ab? Was ist denn da der gute Prozess dafür?
Naja, also in dem konkreten Fall reden wir davon, dass eine Person enteignet werden würde. die steht ganz im Zentrum. Dieser,
ja, das ist ein super fiktives Beispiel von mir. Ja, da hätte man jetzt auch irgendwas anderes nehmen können.
Also es kann natürlich manchmal Kompromisse geben. In dem Fall halte ich das aber für kompromisslos, Menschen einfach etwas wegzunehmen, damit das andere entstehen kann.
Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn du in NRW Landespolitikerin gewesen wärst und da die Tagebauten Dörfer wegbaggern, zum Beispiel Lützerath oder so, glaube ich, hieß es, dann hättest du jetzt auf jeden Fall den Standpunkt vertreten, nee, das Dorf, das muss da bleiben. Die Leute dürfen nicht enteignet werden für den Braunkohletagebau.
Also im Endeffekt ja. Also im Endeffekt, ich bin halt einfach der Meinung, dass, ja, also ich bin einfach generell gegen das Thema Enteignung. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr spezifisch in Bezug auf das Thema. Ja.
Ist ja nur ein Beispiel, weil ich mag deine Position verstehen, wieso einfach deine Standpunkte sind. Gell? Und das ist ja ein klarer Standpunkt. Genau. Vielleicht so eine überleitende Frage, bevor wir auf diesen Zukunftsblock so ein bisschen kommen. Was ist denn Geld für dich?
Ein Zahlungsmittel.
Okay. Und was steckt hinter diesem Zahlungsmittel für dich?
Ich glaube, Geld schafft auf jeden Fall Möglichkeiten, auch Dinge zu tun. Das ist auf jeden Fall klar. Also wer natürlich mehr Geld hat, kann natürlich auch mehr Möglichkeiten im Endeffekt nutzen. Das ist klar.
Jetzt springen wir mal 10 Jahre in die Zukunft. Und wir würden in 10 Jahren jetzt gerade miteinander sprechen. Und ich frage dich dann in 10 Jahren, was haben wir denn, was hast du denn vor 10 Jahren investiert oder an einer größeren Investition mitgearbeitet? Und heute sagen wir, zum Glück haben wir vor 10 Jahren diese Investition getätigt. Was wäre das denn?
Ich würde aktiv, was ich ja vorhin schon gesagt habe, ins Bildungssystem investieren. Das Problem ist aktuell in Baden-Württemberg, das Bildungssystem ist unterfinanziert. Im Verhältnis zu anderen Bundesländern investieren wir unterschiedlich viel.
Wie viel investieren wir da, weißt du das?
Also im Endeffekt ist das Problem, dass wir aktuell 10.100 Euro pro Schüler investieren.
Pro Jahr, oder?
Genau, und im Endeffekt Bundesländer wie Bayern investieren ungefähr 13.000. Mhm. Das hat eine Diskrepanz von ungefähr 3.000 Euro. Und das Problem ist vor allem auch, im Grundschulbereich ist es deutlich weniger. Da reden wir von ungefähr 8.400 Euro. Mhm. Und wo es auch weniger ist, ist der Realschulbereich, der Hauptschulbereich, der Berufsschulbereich. Das heißt, aktuell läuft ein Großteil des Geldes in die Gymnasialbildung rein und die anderen Berufsschularten, die anderen Schularten, so rum gesagt, sind unterfinanziert vor allem. Das Gymnasium auch ein bisschen, aber da müsste man vor allem investieren.
Okay. Was meinst du jetzt gerade, wenn du sagst investieren? Also meinst du, dass man, also investieren heißt ja meistens, ich gebe was zusätzlich aus, oder meinst du die Grundfinanzierung?
Ja, wir fordern auch von der FDP, dass 500 Millionen aus der Stiftung Baden-Württemberg aktiv in die Bildung investiert werden, weil wir oder auch ich persönlich der Überzeugung bin, dass Investitionen in die Bildung sich langfristig auch auszahlen für die Gesellschaft. Das sind auch wirtschaftliche Investitionen letztlich. Wenn Menschen besser ausgebildet sind, dann geht es auch unserer Wirtschaft langfristig besser.
Mhm. Jetzt habe ich vielleicht meine Frage zu unkonkret gestellt. Die 10.000 Euro in Baden-Württemberg versus die 13.000 Euro in Bayern, da hast du gemeint, das sind Investitionen oder sind das Grundfinanzierungen? Also sind das die Beträge, die ein Kind, sage ich jetzt mal, in der Schule pro Jahr kostet? Oder ist das eine Investition, die wir zusätzlich zu dem jedes Jahr investieren?
Also das ist das, was das Land Baden-Württemberg pro Schüler ausgibt.
Aha, okay. So, also es ist nämlich keine Neuinvestition.
Nein, das ist, okay. Das ist der Status quo und das ist zu wenig. Das ist genau, das Verstanden. Ist zu wenig, das muss mehr werden.
Ja, genau. Weil eine Investition wäre jetzt für mich zum Beispiel
Ich glaube, ich habe es gerade falsch schon gesagt.
Ja, nee. Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, okay, wir haben eine Grundfinanzierung, zum Beispiel das Schulgebäude wurde irgendwann mal gebaut, da gibt es Abschreibungen und
ach so, nein.
Etc. pp. Nee, sondern gut, okay, jetzt glaube ich, haben wir es verstanden. Okay, Bildung wäre deine große Investition, über die du aus der Zukunft heraus betrachtet stolz wärst, wenn wir sie heute besser tun würden. Du hast es gerade schon ein bisschen beschrieben, aber du hast es auch ganz am Anfang von unserem Gespräch beschrieben. noch so eine andere Projektion in die Zukunft. Stell dir mal vor, hier in Ravensburg oder in Tettnang im Schussental sind wir jetzt in 2035 angekommen, also auch irgendwie wieder grob 10 Jahre nach vorne gedacht. Was hast denn du im Kopf, wenn du da in die 10 Jahre gehst? Was ist denn da besser als heute, jetzt vielleicht auch abgesehen von Bildung?
Ich hoffe, es ist besser in 10 Jahren. Ich habe aktuell leider Bauchschmerzen dahingehend, wie sich das alles entwickeln wird. Ich glaube, wir brauchen wirklich viele Änderungen für vielen verschiedenen Bereichen, damit es wirklich noch eine richtige Zukunft auch für meine Generation gibt. Da muss viel geändert werden. Ich glaube, wir hätten das Potenzial, das zu tun. Aber ich glaube auch, dass wenn wir das nicht hinbekommen, wir leider auch in den nächsten Jahren zunehmend die Arbeitslosigkeit sehen werden. Und das belastet mich schon sehr.
Was wäre dann was du ändern würdest, abgesehen von der Bildung?
Ich würde vor allem ich glaube, es ist wichtig, die Wirtschaft anzukurbeln. Das hört sich immer so an, als würde es nur quasi den Unternehmern helfen, aber letztlich sichert es halt vor allem Arbeitsplätze. Dazu zählt, dass wir vor allem, was ich vorhin schon erwähnt hatte, Bürokratie radikal wirklich mal abschaffen. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen Mut zur Lücke haben. Das heißt, man muss auch sagen, wir schaffen quasi Sachen erstmal ab und schauen uns nach einem Jahr an, was davon wir wirklich gebraucht haben und führen das wieder ein. Da reden wir auch davon, dass, was viel die Unternehmer belastet, dass sie Sachen an zwei verschiedene Behörden schicken müssen, zweimal das Gleiche, anstatt dass wir quasi das möglich machen, dass Behörden das digital hin und her senden.
Also zum Beispiel so, ich habe mich letztens mit einem Bauunternehmer unterhalten und der hat gesagt, Fabian, du glaubst es nicht, aber ich darf jetzt Gebäude bauen. Ich habe den Bauantrag bei der Gemeinde eingereicht. Wenn die sich nach 3 Monaten nicht meldet, dann baue ich das einfach. Das ist jetzt okay. Das hatte auch so ein...
Das ist der Bauturbo.
Ja, der hatte auch so einen Formalbegriff irgendwie, aber nur so als Beispiel für mich.
Genau, das auch.
Also sowas wie, das existiert jetzt. Vielleicht hat das auch noch irgendwelche Rahmenbedingungen, Einschränkungen, die ich jetzt nicht kenne. Aber im Groben meinst du sowas. Du hast gesagt, die Wirtschaft ankurbeln. Okay, Bürokratieabbau, habe ich verstanden. Seit ich aus der Schule raus bin, höre ich das. Und vorher habe ich es bestimmt auch schon gehört. Ja, das sagt irgendwie jeder immer. Weiß jetzt nicht, ob das so das zentrale Thema ist.
Ich glaube, gerade für unsere Region ist es extrem zentral. Und ich glaube, wir müssen uns vor allem...
Warum?
Weil wir ganz viele Mittelständler haben. In Baden-Württemberg sind wir wirklich dieses Bundesland mit den ganz vielen Mittelständlern. Und also jetzt erstmal bezogen auf diese Bürokratie, das belastet die großen Unternehmen gar nicht so sehr. Es belastet halt den kleinen Betrieb mit 20 Mitarbeitern, weil da halt keine Personen bereitgestellt werden kann, die das alles ausführen. Mhm. Das bedeutet, häufig arbeiten die mit der IHK zusammen, mit Notaren zusammen, machen es selber noch nach irgendwie unzähligen Überstunden auch noch. Das kostet extrem viel Geld und Zeit und dieses Geld fehlt dann auch wieder für Investitionen. Und es ist ja nicht nur die Bürokratie, es sind ganz verschiedene Sachen. Auch großes Problem der Mittelständler ist, dass sie wenig Möglichkeiten haben, eine Gewerbefläche zu bekommen, weil Gewerbeflächen generell nicht so viele ausgewiesen werden. Und für den Mittelstand ist ein Problem, dass dann eben auch Kommunen häufig quasi sagen, sie hätten gerne an dieser Fläche, die sie jetzt ausgewiesen haben, einen größeren Steuerzahler und nicht einen kleineren Mittelständler. Das heißt, es ist sehr schwer, sich zu vergrößern, wenn man nicht eh schon groß ist. Dadurch müssen im Endeffekt auch mehr Gewerbeflächen ausgewiesen werden. Weiterer Punkt, das hatte ich vorhin gesagt, mit der Landesbauordnung, dass die quasi bürokratisch reduziert werden muss, damit es günstiger wird, wieder zu bauen. Das ist nicht im privaten Bereich so, sondern auch im gewerblichen. Weil wenn ich quasi eine neue Halle bauen will, darf das nicht so viel kosten, dass ich das quasi gar nicht kann. Und dann noch quasi weiterer Punkt ist das ganze Thema Personal. Da erleben wir zwei Sachen. Zum einen, dass man leider die berufliche Bildung in den letzten Jahren zunehmend kaputt gemacht hat. Ich habe es gerade erwähnt, dass die generell die Finanzierung der beruflichen Schulen sehr schlecht ist. Auch die Ausstattung ist schlecht. Man hat auch versagt darin, die zu digitalisieren und generell auch diese Bildung wieder zu verbessern. Also auch das Niveau quasi aufrechtzuerhalten, weil man keine Priorität gesetzt hat. Oder generell, dass man die Tatsache, dass man jetzt die Werkrealschulen abgeschafft hat, wo eine super gute Möglichkeit war, in die berufliche Bildung zu gehen, dass man jetzt auch plant, langfristig die Realschulen abzuschaffen, in die neue Sekundarstufe überzuführen, was im Endeffekt, man möchte in zwei Schulsystemen, in dem es ein Gymnasium gibt und nochmal eine weitere Schule, in der alles andere drin ist.
Okay.
Das ist alles ein Schlag leider gegen die berufliche Bildung und uns fehlen Baden-Württemberg weit mehr als 13.000 Auszubildende.
Warum ist das ein Schlag gegen die berufliche Bildung? Also ich stelle mir das jetzt vielleicht naiv vor. Du willst studieren, dann machst Abi, Und willst nicht studieren, dann gehst du auf die andere Schule.
Also das aktuelle System funktioniert ganz gut, weil die Realschulen auch gut mit dem Mittelstand zusammenarbeiten und okay. gut kooperativ agieren können. In der Werkrealschule hat man ja auch quasi in der schon vor Ort praktische Tätigkeiten mit beigebracht gekriegt. Okay. Uns wäre es auch eigentlich ganz lieb, wenn die Werkrealschulen zu beruflichen Realschulen ausgebaut wird, was heißen würde, die würden noch wirklich mit den Berufsschulen kooperieren, sodass man dann sogar schneller einen Berufsschulabschluss machen könnte, wenn man davor auf einer beruflichen Realschule war. Und das wäre im Endeffekt auch das, was den Mittelstand und das Handwerk stärken würde vor Ort, weil die das Personal brauchen. Und das ist quasi die eine Seite der Medaille, was dieses ganze Personalsachen angeht. Das andere ist, uns werden, weil du es gerade gesagt hast, 2035 laut IHK in Baden-Württemberg 910.000 Menschen, also Menschen fehlen in der Arbeit. Erstmal, wenn das quasi so weitergeht. Und da ist schon auch das Thema natürlich die Fachkräfteeinwanderung. Absolutes Thema, wo wir quasi vorantreiben müssen, dass wir mehr Menschen auch aus dem Ausland, die hierher kommen, was arbeiten wollen, sich integrieren wollen, das vorantreiben. Und da erleben wir aber quasi genau das Gegenteil aktuell, dass wenn man mit den Mittelständlern redet, dass sie auch sagen, ja, sie hätten auch Leute ausgebildet, sie haben sie integriert. Und dann wurden diese Menschen einfach wieder abgeschoben. Und das ist völlig unverständlich. Das ist auch für die meisten Menschen unverständlich, wie sowas passieren kann. Und wenn das Selbstabschiebung mit der Hilfe von Bürgermeistern und Landräten nicht verhindert werden können, dann fragen sich die Menschen, glaube ich, schon in diesem Land, was passiert.
Jetzt heißt ja dieser Podcast hier richtig gutes Zeug und ich habe es in der Einleitung gesagt. Für mich ist es, mir ist es ein Anliegen, darum mache ich das hier auch alles, Perspektiven in die Zukunft reinzuentwickeln. Und ich habe dich gerade gefragt, was in 10 Jahren besser ist. Und du hast mir jetzt gerade ganz viel gesagt, was jetzt aktuell schlecht ist.
Ja.
Ja, im Zweifel habe ich von den Sachen gar keine Ahnung und kann dir dazu jetzt nichts sagen. Auch liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann das gar nicht einordnen. Ich weiß nicht, wie eingeengt deine Perspektive ist oder ob die total umfassend ist. I don't know. Ich würde gerne mit dir an einer positiven Zukunftsbeschreibung arbeiten.
Also ich würde mir wünschen, ich würde es jetzt andersrum formulieren, ich glaube, das ist der Status quo, wenn sich nichts ändert, was passieren wird.
Okay.
Und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, dass wir jetzt die richtigen Weichen stellen und wir in Zukunft, also meine Vision ist, dass wir wirklich ein chancengerechtes Bildungssystem haben, in dem jeder Jugendliche und jedes Kind vorankommen kann, dass wir eine Wirtschaft haben, in der es Arbeitsplätze gibt, in der es Wohlstand gibt, in der Leistung sich lohnt, in der man wirklich auch was erreichen kann. Mhm. In der die Infrastruktur funktioniert, wo investiert wird, auch der Breitbandausbau, der aktuell noch nicht so gut ist, dass wirklich in jeder Milchkanne, ich komme vom ländlichen Raum, da haben wir tatsächlich schlechtes Internet.
Und immer auch noch, Milchkannen?
Auch Milchkannen.
Okay.
Bis zu jeder Milchkanne muss das Internet da sein und der Netzausbau generell, dass man nicht, wenn man hier rumfährt und nebenher telefoniert, 5-mal neu anrufen muss. Das sind die ganzen Sachen, die mir am Herzen liegen und die ich wirklich verändern möchte. Mhm. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass jetzt halt die richtigen Weichenstellungen gestellt werden. Das ist richtig, dass es jetzt sehr, sehr negativ ist. Aber ich glaube, wir dürfen nicht immer nur in diese reine Utopie-Gedanken reingehen, sondern müssen die Realität betrachten, wie sie ist, um dann konkrete Sachen zu entwickeln, wo man hin möchte.
Ich beobachte bei mir auf der Arbeit und auch hier im Kapuziner bei meinen ehrenamtlichen Sachen, dass der entscheidende Faktor, ob Projekte funktionieren oder nicht, also nicht der, aber ein großer Faktor ist, dass man eine positive Zukunftsvision entwickelt, hinter der sich Leute im Kompromiss vereinen können und ein Ziel haben, auf das sie zuarbeiten.
Absolut.
Und dieses Ziel, wie unsere Gesellschaft in 10, 15, in 20 Jahren aussieht, strukturiert ist, mit was wir Geld verdienen, das höre ich von keinem Politiker. Und egal, ob ich diese Frage dem aktuellen Finanzminister von Baden-Württemberg stelle, ganz vielen anderen Politikerinnen und Politikern oder dir jetzt, ich höre da oft die ähnlichen Sachen wie jetzt gerade, also Beschreibungen der Ist-Situation und man muss die Weichen stellen etc. Die Beschreibung der Zukunft, wie sieht denn die aus? Mit was verdienen wir ganz konkret unser Geld? Weil was ja aktuell passiert auf der Welt, vor allem Baden-Württemberg. Früher, mit was hat Baden-Württemberg Geld verdient? Ja, die Welt braucht Tech made in Germany. Irgendwann mal West Germany, dann Germany und dann Baden-Württemberg. Maschinenbau, Automobilindustrie etc. pp. Jetzt kann man dann sagen, ja, intern, hier im Land, im Bund, das wurde dann beschränkt und die EU und so weiter. Naja, gut, glaube, die Welt um uns drumherum ändert sich brutal. Und das Businessmodell von Deutschland, das fehlt. Du hast gesagt, du hast Angst in die Zukunft rein. Ich auch. Und deshalb suche ich in diesem Podcast nach Antworten, nach positiven Geschichten, nach diesen positiven Zukunftsbildern, wie die Welt, nicht die Welt, wie Deutschland, wie, sagen wir mal, das Geschäftsmodell von Deutschland in Zukunft aussieht.
Ich glaube, da fragst du leider halt die falsche Person, weil wir als Liberale das halt der Wirtschaft selber überlassen wollen. Ich will nicht planwirtschaftlich von der Politik aus sagen, das ist das nächste Feld. Also blöd gesagt, was ist, jetzt sind wir gerade Automobilstandort, was wollen wir in Zukunft sein? Das kann ich gar nicht beurteilen. Das müssen die Experten vor Ort beurteilen, wie sich das Ganze entwickelt. Was ich will, ist, dass wir die Gesetze so schaffen und auch die Regelungen so schaffen, dass man möglichst viel Freiheit hat, es zu tun. Das heißt, Technologieoffenheit. Dass wir auch die Forschung nicht begrenzen. Dass zum Beispiel, gutes Thema ist das Thema Gentechnik. Ist extrem überreguliert. Da muss mehr Freiheit her, damit auch da neue Ideen entwickelt werden können. Das würde zum Beispiel der chemischen Industrie helfen. Aber was konkret jetzt gemacht wird, das müssen halt die Experten vor Ort dann quasi selber schauen, wo sie sich hinentwickeln möchten und was sie glauben, was das nächste Wirtschaftsfeld ist, wo Baden-Württemberg Geld verdienen kann.
Und glaubst du, das interessiert die Chinesen, die Billionen, egal in welcher Währung, in Euro und Dollar, an Subventionen in ihre Wirtschaft pumpen, dass die einfach viel billiger produzieren können als wir hier zum Beispiel? Und dann einfach Wirtschaftszweige perspektivisch aussterben werden?
Also ich halte generell nichts von diesem planwirtschaftlichen Gedanken. Man muss auch
sagen, der existiert ja in China.
Genau, aber er funktioniert ja nicht.
Ja, also
nein, in China, das Wirtschaftswachstum ist extrem unter den Prognosen zurückgeblieben, was China angeht. Sie leiden sehr stark darunter, dass sie falsch investiert haben und dementsprechend auch das, diese planwirtschaftliche Maßnahme ist ja aktiv quasi auch gemacht, um den restlichen Markt unter Druck zu setzen.
Und ja,
ich glaube, da muss man im Endeffekt als geeintes Europa zusammenhalten und da vor allem als Europa das strukturell schauen, wie man quasi auch innerhalb des europäischen Marktes stark bleibt. Aber es bringt doch nichts, jetzt quasi planwirtschaftliche Utopien rauszuholen, die schon in anderen Ländern funktionieren. Das funktioniert in China nicht, der Protektionismus funktioniert in Amerika nicht.
Okay, aber das habe ich jetzt ja auch nicht gemacht.
Also
meine Frage war ja, wie sieht denn die Zukunft aus? Und du sagst, dazu kannst du nichts sagen, weil die muss jemand anderes gestalten. Also die Experten.
Also ich sag, die Zukunft sollte so aussehen, dass es mehr Freiheit für jeden Einzelnen gibt und auch für die Wirtschaft gibt. Und wenn wir die maximale Freiheit dafür schaffen, dann können die Menschen am Markt, in der Industrie, im Handwerk und Co. sich so entwickeln, dass es auch zukünftig noch sichere Arbeitsplätze gibt, dass es Perspektiven für dieses Land gibt. Aber ich finde es immer schwierig, wenn die Politik es besser weiß als die Menschen, die sich tagtäglich damit beschäftigen. Ich kann nicht sagen, ich bin viel zu weit weg, um zu sagen, was ist die Technologie der Zukunft, um das mir quasi anzumaßen, während ein Ingenieur, der sich vielleicht jeden Tag damit beschäftigt, sich diesen Podcast anhört und denkt, also was redet sie denn da für ein Mist? Ich beschäftige mich jeden Tag damit und das ist was ganz anderes.
Mhm. Drum habe ich ja auch meistens in diesem Podcast keine Politikerinnen und Politiker. Sondern
so ein Praktiker.
Ich hatte zum Beispiel mal eine tolle Folge mit jemandem, der ist Energieunternehmer, der baut Solaranlagen und große Akkus und sowas. Das ist natürlich jetzt eine Spezialsituation auch für mich in diesem Podcast, weil ich ja sonst ja eben nicht mit Politikerinnen und Politikern hier eigentlich spreche. Das ist jetzt dieses Landtagsspezial.
Ja.
Und versuche aber auch hier irgendwie so das zu ergründen. Ich finde es eine total spannende Diskussion und deshalb noch eine vielleicht, ich bin gespannt, wie du jetzt reagierst, provozierende Frage. Was sind denn Steuern für dich?
Ich glaube, die Podcast-Zuhörer erwarten es, dass ich sage, Steuern sind Raub.
Das
würde ich nicht grundlegend sagen. Ich würde sagen, Steuern sind auf jeden Fall in gewissem Maße, in einem gewissen Umfang eine gute Möglichkeit, innerhalb der Gesellschaft gemeinschaftliche Sachen voranzutreiben, wie Infrastruktur. Das ist wichtig. Es ist wichtig, eine gemeinsame Verwaltung zu haben. Es ist wichtig, dass man sich solche Sachen Bildung leisten kann. Das ist alles klar. Aber für mich ist auch klar, auf der anderen Seite, die Steuerlast darf halt nicht so hoch gehen, dass jeder, der sich auch teilweise anstrengt, trotzdem noch jeden Euro doppelt umdrehen muss, weil er noch so viel Steuern und Sozialabgaben leisten muss. Und wir reden ja nicht nur von Steuern, wir reden auch von Sozialabgaben.
Mhm. Wie findest du den Gedanken, dass Steuern ja auf der einen Seite dafür da sind, um Geld einzusammeln, wie du es gerade so ein bisschen skizziert hast? Kann man sich dann zum Beispiel über die Höhe streiten? Jetzt könnte man aber ja auch die Perspektive einnehmen, zu sagen, Steuern sind da, um gewünschtes Verhalten zu unterstützen und ungewünschtes Verhalten zu dämpfen.
Ja, das finde ich nicht so gut.
Okay,
ich glaube, weil ich keine Erziehungsberechtigten brauche. Ich glaube, erwachsene Menschen können oft selbstständig entscheiden, in welche Richtung sie gehen. Mhm. Und ich finde das ein bisschen bevormundend, auch gerade zum Beispiel, wenn die Gewerbesteuer steigt, dann eben zum Beispiel mehr Geld aus der Wirtschaft in die Politik geht, dann werden aber wieder Förderprogramme geschaffen, die dann konkret sagen, du musst aber X, Y und Z und du musst es uns nachweisen und du musst das und das tun. Das ist halt im Endeffekt auf eine gewisse Weise ein planwirtschaftliches Verhalten, hat auch nichts mit einer freien Wirtschaft zu tun, hat was sehr Bevormundendes, weil wir dann wieder zu dem zurückkommen, was wir gerade eben hatten, dass die Politik versucht, das besser zu wissen als die Experten am Markt, was zu sein hat. Und das finde ich schade und ich erlebe es ehrlich gesagt auch so in der Wirtschaft, dass viele Menschen bereit sind, auch viele soziale Sachen zu machen, ökologische Sachen zu machen, auch aus der Freiwilligkeit heraus. Und das ehrlich gesagt nicht so positiv wahrgenommen wird, wenn man dann quasi dazu gezwungen wird. Weil generell Menschen unter Zwang einfach nicht so gerne arbeiten.
Mhm. Jetzt ist es ja aber so, dass die Steuern existieren. Und für mich fühlt sich das schon so an, dass man als Staat Akzente setzt und schon auch, also du hast jetzt ja so ein Stück weit eine theoretische Beschreibung dessen irgendwie gegeben, was du für gut erachtest. Stand jetzt ist es ja so, es gibt auf gewisse Sachen ein geringeres, auf andere Sachen einen höheren Steuersatz. So. Ich habe zum Beispiel so ein großes Unrechtsgefühl aus diesem Gedanken heraus. Irgendjemand hat sich das überlegt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber hat sich überlegt, dass zum Beispiel Kapitalerträge geringer besteuert werden als meine Arbeitsleistung. Das heißt doch eigentlich für mich, das Signal ist, geh nicht so viel arbeiten.
Ja, das finden wir zum Beispiel, also generell auch nicht gut. Wir wollen generell, also ein einfacheres Steuersystem. Also wir haben ja gefühlt tausende verschiedene Steuern. Also Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Hundesteuer, Grunderwerbsteuer, Grundsteuer.
Schaumweinsteuer.
Tabaksteuer. Das ist im Endeffekt völlig überreguliert und ist im Endeffekt auch ein chaotisches System und dementsprechend, ich verstehe das auch, zum Beispiel ein gutes Beispiel ist ja auch bei der Mehrwertsteuer haben wir ja völlig unterschiedliche Prozentsätze je nach Produkt, dann sind Wachteleier mit weniger Prozentsatz versteuert wie also irgendwas anderes an Nahrungsmittel, das vielleicht zum täglichen Bedarf mehr gehört. Das, natürlich ist das unfair, aber da, im Endeffekt, da geht es ja genau darum, das Steuersystem mal wirklich von Grund auf neu zu denken und sich solchen Gerechtigkeitsfragen auch zu stellen und zu sagen, ist das fair, dass das stärker besteuert wird? Ich glaube, das ist historisch einfach gewachsen und man müsste sich das nochmal konkret eben überlegen, ob das so Sinn macht.
Mhm. Wenn du dich nicht in der Position siehst, über die gesellschaftliche Zukunft ein erstrebenswertes Zielbild zu entwickeln. Und du hast jetzt aber schon ganz oft gesagt, Bürokratieabbau mit den Steuern, das wäre jetzt eine Vereinfachung. Das könnte ich jetzt auch mal in diesen Topf von Bürokratieabbau mit reinwerfen, vielleicht gedanklich. Geht ja in eine ähnliche Richtung. Ich frage mich da immer ganz konkret, wie schaffen wir denn das? Wie kommen wir denn da hin? Also, ne, auch jetzt bitte verstehe, ich meine jetzt da gar nichts dagegen. Ja, gerade ich hier als ehrenamtlicher Vereinsvorstand, ich wäre total froh, wenn ich mit weniger Bürokratie umgeben bin. Und das wäre ich aber schon seit vielen Jahren.
Ja.
Meine Erfahrung ist aber praktisch gesehen, dass es immer mehr wird. Und ich sehe keinen Ausweg bisher, wie wir da rauskommen. Wie ist denn da unser positiver Zielzustand, was Bürokratieabbau angeht? Und wie kommen wir denn dahin? Ganz konkret, was können wir denn tun?
Also ich glaube, die Wahrheit ist, beim Bürokratieabbau braucht man Mut zur Lücke und der existiert aktuell in der Politik leider nicht. Das heißt, man muss wirklich auch den Mut haben, also wirklich mal den politischen Mut zu sagen, wir schaffen jetzt ganz viele Sachen ab und wir lassen es quasi ein Jahr lang abgeschafft und reflektieren das nach einem Jahr und schauen uns, was davon hat wirklich ernsthaft gefehlt. Das bedeutet, das wird wieder eingeführt und der Rest bleibt weg. weil wir halt das Problem haben, dass wir auch nicht mehr unterscheiden können, was davon wirklich nützlich ist und was es nicht ist und was wie viel Ärger sorgt. Auch das konkrete Thema, man spricht ganz wenig mit den Betroffenen von Bürokratie. In der Politik ist das grundlegende Problem, dass man von oben nach unten schaut und oft gar nicht weiß, wie viel Ärger die einzelnen Formulare vor Ort schaffen. Da müsste auch die Politik wirklich rangehen mit den verschiedenen Betroffenen, sei es Vereine, sei es Wirtschaft, sei es also im Endeffekt auch Individuen, also Bürgern sprechen, um da quasi auch zu entwickeln, was denn wie abgeschafft oder geändert werden könnte.
Würdest du sagen, man soll das Beamtentum abschaffen?
Nein.
Okay. Warum?
Ich glaube, es ist wichtig, dass, dass ein Staat...
Das kam jetzt voll schnell, die Antwort.
Ich glaube, es ist wichtig, dass ein Staat Beamte hat, einfach um zu funktionieren. Aha. Dass im Endeffekt, dass es Menschen gibt, die sich diesem Staat verpflichten, auch zur Neutralität verpflichtet sind. Das sind alles gute Werte, indem sie quasi diesen Staat repräsentieren. Und das muss es geben, damit dieser Staat funktioniert. Wir können nicht den Staat privatisieren, soll es in dem Sinne.
Ja, okay, nee. Ist ja ein Standpunkt. Da gibt es auch andere Standpunkte. Auf jeden Fall. Wir haben diesen kleinen Bereich schon so ein bisschen gestreift und du hast es auch schon mehrfach genannt. Daher meine Frage, existiert die Aufstiegsgeschichte in Deutschland eigentlich? Leben wir wirklich in einer Leistungsgesellschaft?
Nein. Also das Problem ist aktuell, Leistung lohnt sich nicht. Das ist ein großes Problem. Es lohnt sich halt nicht, sich wirklich einzustrengen. Wir haben immer weniger Menschen, die sagen, sie wollen wirklich unternehmerisch tätig werden. Wir haben weniger Menschen, die in Deutschland ein Startup gründen. Und gleichzeitig diese Aufstiegsgeschichte ist aktuell leider auch nicht gegeben, weil unser Bildungssystem nicht so ist, dass wirklich jeder gleichwertig aufsteigen kann. Und deswegen bräuchte es eigentlich ein faires Bildungssystem, in dem wirklich richtige Chancengerechtigkeit herrscht. Und genau dahin müssen wir hinkommen. Und das ist ja genau diese positive Zukunftsvision, von der wir quasi sprechen.
Glaubst du, das liegt nur an einer chancengleichen Bildung, dass es keine Leistungs- oder Aufstiegsgeschichte gibt oder dass die nicht gleich einfach ist für alle?
Also ich glaube generell, dass wir diese Chancengerechtigkeit brauchen, anstatt später umzuverteilen, weil das quasi auch was mit Fairness zu tun hat und meiner Meinung nach auch was mit Gerechtigkeit. Es gibt ja sehr unterschiedliche Definitionen, was gerecht ist. Aus liberaler Sicht ist es gerecht, dass man sagt, jemand, der mehr sich anstrengt und mehr leistet, der muss auch am Ende des Tages mehr haben als jemand, der das aktiv nicht tut. Heißt nicht, dass aber, dass Menschen, die sich nicht zu sehr anstrengen können, weil sie zum Beispiel beeinträchtigt sind, dass sie dann ausgeschlossen gehören. Sondern natürlich sollte es soziale Hilfe für Menschen geben, die schwächer sind in der Gesellschaft, dass sie nicht runterfallen. Das heißt, Menschen mit Beeinträchtigung, auch zum Beispiel Alleinerziehende, dass die sozial unterstützt werden, das muss völlig normal sein, das ist klar. Aber grundlegend muss dieser Gedanke schon da sein, um auch aus liberaler Sicht eine faire Gesellschaft zu haben.
Ich mache in meinem erweiterten Arbeitskontext, sage ich mal so, auch oft die Erfahrung, dass hochqualifizierte Leute am Schluss, um jetzt in diesem Startup-Beispiel vielleicht zu bleiben, dann doch auch kein Startup gründen können, weil ihnen schlichtweg das Geld fehlt dafür.
Ja.
Und da nehme ich zunehmend wahr, oder nicht zunehmend, nehme ich wahr, dass der Zugang zu Finanzen schon auch wahnsinnig bestimmt dafür ist, ob man das so empfindet, dass man in einer Leistungsgesellschaft lebt oder nicht. Und dieser Zugang von Finanzen, der ist ja nicht gleich verteilt.
Genau, deswegen fördern wir unter anderem auch einen Gründerfonds, aus dem man quasi auch Kapital bekommen kann für solche Gründungen. Mhm. Und insbesondere auch in Bereichen, die zukunftsträchtig sind, dass man auch in gute Ideen investiert, weil wie du quasi gerade sagst, also blöd gesagt, wenn jemand aus einer armen Familie kommt, aber gerade die krasseste neue Technologie entwickelt hat, dann wäre es ja schade, wenn die quasi versickert, weil er nicht das Kapital hat. Zudem wollen wir auch, dass es eine Matching-Plattform gibt, wo Gründer ihre Ideen pitchen können und Unternehmen, die investieren möchten, sich quasi auch Sachen anschauen können, um auch das zu verbinden. Weil aktuell haben wir das Problem, es gäbe vielleicht Unternehmen, die sagen, das ist voll nah an unserem Bereich, wir würden da gern auch investieren, weil es uns vielleicht zukünftig was bringen würde. Aber gleichzeitig wissen die ja gar nicht, dass vielleicht irgendwo, also blöd gesagt, ein Unternehmen in Berlin weiß nicht, dass hier in Ravensburg gerade jemand die krasseste Idee hatte. Mhm. Und da braucht es eine Möglichkeit, die auch zusammenzuführen.
Bei dem Thema Kapitalzugang, ich habe das jetzt auch in einem anderen Interview gefragt, und frage ich dich einfach mal, mag aber gar nicht mehr so viel Zeit damit verlieren dann. Du auch als jüngere Person, wie siehst denn du so das Thema Erben und Erbschaftsbesteuerungen und so weiter?
Ich sehe es vor allem dahingehend, dass ich es nicht für richtig halte, dass die Erbschaftssteuer so hoch gesetzt wird, dass vor allem der Bestand mitbesteuert wird, weil das Problem ist vor allem, wenn wir davon
reden. Bestand von was?
Zum Beispiel Unternehmen. Also, okay. Weil das Problem ist, das würde bedeuten, dass man das Unternehmen dann auseinanderreißt. Und wenn man anfängt, Unternehmen auseinanderzureißen, dann gefährdet das halt langfristig auch Arbeitsplätze, weil dann quasi erst wieder das abbezahlt werden muss und dann wieder innerhalb des Unternehmens auch das Problem ist, dass man auch das Geld für die Investitionen fehlt, was ja häufig gerade in dem Kontext gefordert wird mit Reichensteuer, was ja eben insbesondere Menschen mit Unternehmen betrifft.
Aber das heißt, du siehst schon so ein bisschen so ein Klumpenrisiko, weil du hast jetzt ja gedanklich irgendwie 3, 4, 5 Schritte übersprungen. Du hast jetzt ja gerade auch nur auf Unternehmen bezogen. Jetzt erben ja auch viele Menschen irgendwas, die kein Unternehmen haben.
Ich sehe es auch schon so. Ich finde, es hat auch was mit Fairness und Gerechtigkeit zu tun, dass wenn man etwas erwirtschaftet, auch für seine Kinder und seine Enkel, das auch wieder weitergeben darf. Weil das motiviert mich ja vielleicht auch heute zu sagen, ich mach die Überstunde, ich leiste noch mal ein bisschen mehr, weil ich meinen Kindern etwas mitgeben kann und aus Liebe zu meinen Kindern das auch möchte. Und ich finde es auch unfair dahingehend, dass ja der Staat an so vielen Stellen quasi immer den Geldbeutel aufmacht. Wir haben so viele Steuern, die dieses Kapital davor schon, also das Geld, was in das Haus geflossen ist zum Beispiel, wurde ja davor schon versteuert, dadurch, dass ich meine Einkommensteuer gezahlt habe.
Ja, das ist ja bei der Umsatzsteuer auch so.
Genau, aber im Endeffekt, wir haben ja eine Doppelt- und Dreifachversteuerung und das.
Überall, immer?
Genau, und das halte ich halt nicht für den richtigen Weg.
Okay, naja, ich könnte jetzt nachfragen, was man da ansonsten machen könnte, aber ich habe noch ein ganz anderes Thema, viel spannendere Frage eigentlich, die mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht ein besseres Bild nochmal gibt, wer du so bist. Welche Gruppen müsste man denn an den Tisch holen, die sonst nie zusammen sitzen, damit hier die Region nach vorne kommt?
Ich glaube, ehrlich gesagt, es sollte damit anfangen, dass es idealerweise gäbe es mal eine große Gruppe von allen Entscheidungsträgern, das heißt kommunalen Mandatsträgern, Politikern von Landesebene und Bundesebene, mit dem Mittelstand und dem Handwerk, die quasi konkret ihre Probleme mitgeben und die das quasi auch weitertragen können. Ich glaube, das wäre die Runde, die ernsthaft etwas bringen würde.
Also so ein Austauschforum, weil ich höre da jetzt raus, vielleicht habe ich das richtig gehört, du fokussierst dich auf Mittelstand und Handwerk und jetzt eben nicht auf Großunternehmen, die sowieso.
Die haben die große Lobby, dementsprechend sind die nicht so
aktive Lobbyisten, genau. Sowieso vor allem auf die Bundes-, aber auch auf die Landespolitik einen extremen Einfluss üben.
Genau.
Und dementsprechend deren
Sicht wird meistens betrachtet und die von den kleinen Unternehmern nicht. Dementsprechend wäre es wichtig, dass man die mal wirklich zusammenbringt und die Probleme weitergeben könnte.
Ja, das finde ich spannend. Okay. Bevor wir zur letzten Frage kommen, hätte ich nochmal so eine Frage und die stelle ich wirklich aus offenem Interesse heraus. Und das liegt auch daran, weil ich so selten mit Leuten spreche, die eine aktive politische Meinung haben. Was ich jetzt gar nicht immer gut finde, aber egal. als Stimme von so einer jüngeren Generation, das stülpe ich dir jetzt einfach mal über. Was denkst denn du, was hatten die FDP mit diesem Ampelbruch damals zu tun gehabt?
Ich glaube generell, dass das Ganze mit der Ampel nicht gut gelaufen ist. Ich glaube auch, man hätte mehr miteinander kommunizieren müssen als übereinander, was generell Was generell quasi das Problem war, war, dass man Sachen nicht intern geklärt hat, sondern die verschiedenen Vertreter lieber mit der Presse geredet haben darüber, was schlecht läuft. Und ich glaube schon, dass es hätte funktionieren können, hätte man intern wirklich sich an den Tisch gesetzt und durchdiskutiert, anstatt quasi alles in der Öffentlichkeit schlammschlachtmäßig durchzuziehen. Man muss sich auch anschauen, quasi die Merkel-Jahre haben auch funktioniert, weil man alles im Hintergrund durchdiskutiert hat und dann eine Entscheidung getroffen hat und dann gesagt hat, das und das ist es. Und ich glaube, wir müssen wieder zu dieser Debattenkultur zurückkommen und nicht zu dieser politischen Social Media und Pressekultur, dass Hauptsache ich komme in die Zeitung, Hauptsache ich komme auf Social Media. Und es ist auch das im Endeffekt alle Parteien gefragt, weil die einzigen Profiteure dieser Art von Politik ist meiner Meinung nach die Radikalen, die deutlich besser darin sind, dieses Spiel zu spielen.
Ja, das glaube ich. Du hast gesagt, du kommst aus Schlier. Jetzt stell mir vor, du kannst euer Ortsschild da frei beschriften. Was würdest du da draufschreiben?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, unser Spruch ist Schlier im Herzen Oberschwarms. Ich finde das gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich ganz nett. Ich find, das ist nett. Ich lebe ehrlich gesagt ganz gerne im ländlichen Raum und das ist schon so ein bisschen so ein Punkt, der auch in der Politik leider ein bisschen oft zu kurz kommt in verschiedenen Debatten, wo diese Perspektive nicht gesehen wird, was zum Beispiel Infrastruktur mit Digitalisierung angeht. Also es ist wirklich egal, von welcher Richtung ich nach Schlier reinfahre. Ich habe eigentlich nie Netz in gewissen Bereichen. Oder auch das Thema, was ich schade finde, beim Thema ÖPNV wird ganz viel gesagt, wir brauchen mehr Busausbau. Aber die Wahrheit ist zum Beispiel in Schlier, würde es jetzt nicht so viel bringen, wenn wir da jetzt alle 10 Minuten einen Bus rumschicken, dann fährt der halt leer nach Ravensburg runter. Das heißt, da muss man auch halt auch andere Perspektiven quasi betrachten. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich bin ein bisschen von der Frage abgewichen, das tut mir leid.
Na gut, Schlier im Herzen Oberschwabens steht da jetzt irgendwie schon drauf und bleibt da auch drauf stehen. Das war's für heute bei Richtig Gutes Zeug. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein großes Dankeschön geht an dich, Anja. Vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Und dich hier dem Gespräch gestellt hast, sagen wir es mal so. Wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr Lob und Kritik oder Themenvorschläge für uns habt, dann schreibt doch super gerne an hallo@kapuziner.info. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis zum nächsten Mal und nehmt euer Recht am 8. März wahr und geht wählen. Nichts ist selbstverständlich. Danke.
Dankeschön.